So, wir wollen kurz gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir staunen über die Tatsache, dass du, der Schöpfer von Himmel und Erde, der nichts und niemanden brauchen würde, dich selbst ganz klein gemacht hast und Mensch worden bist. Nicht um Gericht zu predigen, sondern um Leben zu bringen. Ja, nur viel mehr sein Leben hinzugeben. An dem Ort, wo der Mensch buchstäblich gar nichts mehr wert gewesen ist, am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du dort nicht geblieben bist, sondern den Tod überwunden hast, auferstanden bist und jetzt lebst und uns einlädst, Beziehung zu dir, zum Vater zu haben. Wir können es kaum begreifen, was das bedeutet. Es ist so ein Privileg, Kind Gottes zu sein. Wir danken dir dafür. Danke für dein Wort, dass wir es verstehen können. Danke, dass es uns Wegweisung sein will. Und um das wollen wir bitten. Wir beten um Gnade beim Reden. Wir beten um Gnade beim Hören. Und bitten auch für die Kinder, dass sie in die Kinderstunden von deinem Wort angesteckt werden und eine Ahnung kriegen von deiner Größe und deiner Liebe, die du für jedes Einzelne hast. Amen. Ja, danke vielmals, dass ihr wieder da seid. Ich staune ja über euch. Ich bin selbst der Versuch, draußen zu bleiben bei dem schönen Wetter. Danke, dass ihr mit mir seid. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Die Frage nach der Identität, die begegnet uns an allen Ecken und Enden. Unsere Identität wird in Frage gestellt, unsere Identität wird verhandelt. Manche sagen, Identität sei fluide. Ich habe mich kürzlich mit einer Sozialwissenschaftlerin streiten müssen, ob man in einer Umfrage, in einer Web-Erhebung nicht einen Schieberegler zur Feststellung des Geschlechts einführen sollten. Identität wird zu einer politischen Angelegenheit gemacht. Identität wird ständig neu erfunden und mit Identität werden Glücksversprechen verbunden. Und die Frage nach der Identität ist uralt. Angesichts des überwältigenden Universums, und ich stelle mir den David auf seiner Schafweide vor, es hat gar keinen Lichtsmog gegeben, und er schaut nach oben und er ruft aus: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Im ersten Vortrag ist die Frage im Mittelpunkt gestanden, was wir sind. Und ich hoffe, mir ist es gelungen, darzulegen, dass wir von Gott geschaffen und von Gott geliebte Menschen sind. Also was anderes als das Endprodukt einer langen Kette von Zufällen. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wer wir sind. Wir wollen die Frage an unsere Identität stellen. Warum ist es eigentlich wichtig? Welche Schwierigkeiten und Kämpfe sind mitunter damit verbunden? Und was hat sich für uns und unser Leben durch Jesus Christus geändert? Vor allem möchten wir aber auch den Schritt weitergehen und uns überlegen, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet das für unser ganz praktisches Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus? Wir beginnen unsere Untersuchung, wie kann es anders sein? Ganz am Beginn der Bibel, das ist schon angekündigt, wir blättern in das zweite Kapitel vom ersten Buch Mose. Und ich lese hier ab Vers 19. 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 19. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. In beiden Versen geht es viermal um das Benennen oder um die Namen. Ich habe versucht, es beim Lesen zu betonen. Der Mensch hat von Gott die Aufgabe erhalten, den Tieren Namen zu geben. Es war Teil des Auftrags, dem der Mensch nachgekommen ist, Herrschaft über die Schöpfung auszuüben. Erst wenn etwas benannt wird, erst wenn etwas einen Namen hat, tritt es aus dem Unbekannten, aus der Anonymität heraus und bekommt eine Identität. Du kannst es ausprobieren, ist eine relativ große Gruppe im Raum. Wenn du sagst, hey du, dann wird sich niemand angesprochen fühlen. Wenn du aber einen Namen nennst, Heinz oder Gitti, dann wird der Heinz unter vielen sofort wissen, er ist gemeint. Oder die Gitti weiß, ich bin gemeint und nicht alle rund um mich herum. Erst der Name holt etwas aus der Anonymität heraus. Er beschreibt etwas in seiner Eigenheit. Er macht etwas unterscheidbar. Er kennzeichnet etwas als Individuum. Wir merken sofort in diesen beiden Versen, das Benennen ist etwas anderes als das Erschaffen. Es wird klar gemacht, Gott ist es, der diese Viecher erschafft. Der Mensch ist es, der sie benennt. Eine interessante Pointe in diesem Zusammenhang ist, dass genau an dieser Stelle der Mensch das erste Mal selbst mit Namen genannt wird. Adam kann als Mensch übersetzt werden oder wird verwendet, so viel weiß ich mit meinem Hauptschulhebräisch, verwendet als Bezeichnung für den Menschen ganz einfach. Ja, Adam, Mensch. Bisher im Text ist Adam immer mit Artikel gebraucht worden, um eben den Menschen, Adam, Menschen als Subjekt zu beschreiben. So wie ich sage, die Katze oder das Pferd. Ja, das ist weder die Minke noch die Gysi, sondern einfach die Katze, das Pferd oder der Schmied. Okay? Jetzt in Vers 20 von 1. Mose 2 fällt der Artikel weg und Adam wird als Name gebraucht. Das wird in der deutschen Übersetzung wiedergespiegelt, als da das erste Mal eben Adam steht. Vorher wird immer der Mensch. Ja, wir haben das ja gerade gelesen in diesen Versen, kommt mehrmals vor. Er brachte sie zu dem Menschen, so wie der Mensch sie nennen würde. Und der Mensch gab Namen. Okay? Das ist immer der Adam sozusagen. Und jetzt dann aber für, nicht für den Adam, sondern für Adam. Er erhält einen Namen. Fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Woher hat Adam seinen Namen, seine Identität? Die erste Feststellung ist, er hat sie diesen Namen nicht selbst gegeben. Er hatte den Auftrag, allen Tieren des Feldes, die Gott da geschaffen hat, wie immer das geschehen ist, einen Namen zu geben. Aber er hatte nicht den Auftrag, sich selbst einen Namen zu geben, oder? Adam war eigentlich auch kein Name. Drum diese Komplikation mit, ja, hast du es jetzt Mensch oder? Weißt du, es ist leichter mit Heinz. Da weiß man, das ist nicht Mensch allgemein, sondern es ist der Heinz. Ja. Aber Adam ist ein bisschen kompliziert. Adam war eigentlich kein Name, sondern eine Bezeichnung. Eine Bezeichnung für alles, was ihn ausgemacht hat. Er ist ein von Gott aus dem Erdboden geschaffenes Lebewesen. Und wenn du dein Hebräisch-Lexikon aufschlägst, dann wirst du lesen, dass Adam von Adama wahrscheinlich kommt. Und das heißt nichts anderes wie Erdling. Dort, wo ich herkomme, da kann man im Supermarkt im Herbst eine Kartoffelsorte kaufen, die heißt Erdling, also Erdling. Genau das, also er hat eine Kartoffel. Also, das ist lustig irgendwie, oder? Warum? Weil die Kartoffel aus der Erde kommt, klar. Adam, was war er? Ein aus dem Erdboden geschaffener Wesen von Gott, in seinem Bilde geschaffen. Ja. Es war eine Bezeichnung für das, was er war. Im Bilde Gottes geschaffen, in totaler Harmonie mit Gott, seinem Schöpfer. Und in dieser Gemeinschaft hat der Mensch eben die Aufgabe übertragen bekommen, Verantwortung zu übernehmen und ein moralisches Wesen zu sein. Adam war sich seiner auch selbst bewusst. Also er hat sich nicht als Teil dieser Kreaturen verstanden, die Gott da geschaffen hat und die er benannt hat. Deshalb wird auch betont, dass Adam unter all den Tieren, die da bei ihm vorbeigezogen sind, also du Hengst, Stute und Hund, Hündin und Sau und Eber, und er hat gewusst, für mich gibt es kein Gegenüber. Er war sich seiner selbst bewusst. Vielleicht ist er ins Zweifeln gekommen, als die Schimpansendame vorbeigekommen ist und ihren Namen abgeholt hat. Ich weiß es nicht, aber ihm war klar, ich bin etwas anderes als all die Tiere. Anders verhält es sich dann, als er aus seiner Narkose munter wird und auf einmal eine Männin neben ihm steht und er ist ganz begeistert und ruft aus, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Er hat gewusst, das ist jetzt endlich jemand, der mir entspricht. Der Punkt hier ist, Adam war sich seiner selbst bewusst. Er hat von Gott einen Namen erhalten, der ihn unterschieden hat von allen anderen. Der Name hat ausgedrückt, wer er war, wo er herkommt und wofür er da ist, nämlich aus dem Erdboden von Gott in seinem Ebenbild geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, um Verantwortung übertragen zu bekommen, um als moralisches Wesen zu leben. Und genau von diesem Selbstverständnis ist vieles in die Brüche gegangen, als Sünde in die Welt gekommen ist. Der Mensch sündigte sich aus der Gegenwart Gottes hinaus. Und er wurde aus Eden, aus dieser perfekten, unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott hinaus vertrieben. Und auf einmal stellen sich für den Menschen bisher unbekannte existenzielle Fragen nach seiner Identität und nach seiner Bestimmung. Ich denke, kein drückt das so perfekt aus. Nach diesem Urteil Gottes über diesen Brudermord sagt kein: Vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein. Beachte, weder Kain noch sonst irgendjemand, der nach dem Sündenfall geboren wurde, hört auf, Mensch zu sein. Seit Adam und Eva hat sich nichts daran geändert, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und wir haben im ersten Vortrag darüber nachgedacht, was das bedeutet für die Definition unseres Wertes und unserer Würde. Aber die mit der Gemeinschaft mit Gott verbundene Identität als Geschöpf in Harmonie mit dem Schöpfer und in Einklang mit seiner Bestimmung ist nicht mehr selbstverständlich. Und stattdessen hat Unruhe, Unstetigkeit und Flucht Einzug gehalten. Und ich finde, es ist fast bedrohlich, passende Beschreibung für viele Menschen rund um uns. Fast ein Lebensgefühl von Teilen der Gesellschaft. Ich habe im ersten Vortrag kurz den Philosophen Friedrich Nietzsche erwähnt. Ihm war das Christentum verhasst, weil er es als entmündigend empfunden hat. Die Idee, in Abhängigkeit von Gott zu leben, eine Instanz über mir selbst zu haben. Das war der Grund, weshalb er Gott stellvertretend für viele seiner Zeit für tot erklärt hat. Was wir aber heute im Rückblick von über 150 Jahren mit Gewissheit sagen können, ist, dass Menschen durch das Lossagen von Gott und allen Werten, die mit Gott verbunden sind, weder glücklicher geworden sind, noch sich ihrer Identität sicherer wurden. Im Gegenteil, je weiter sich Menschen von Gott entfernen, umso mehr gerät die Identität ins Wanken. Und das ist kein Wunder. Wenn alle Gewissheiten geraubt werden, kann es keine Sicherheit geben. Dafür ein immer weiter weg von unserer eigentlichen Bestimmung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Harmonie mit dem Schöpfer zu sein, die Verantwortung, die uns übertragen ist, zu übernehmen, als moralisch verantwortliches Wesen. Irgendwie klingt es wie ein Hohn, wenn bei Abi-Reden, bei uns heißt es Matura-Reden, bei Abi-Reden oder Graduierungen jungen Menschen zugerufen wird, sie sollen ihre Bestimmung in sich selbst finden, oder? Dass sie die werden sollen, die sie eigentlich sind und sich von nichts und niemanden dabei aufhalten lassen sollen. Ich würde sagen, das ist eine kolossale Überforderung für jemanden, der 18, 19 Jahre alt ist. Ich denke, es ist eine kolossale Überforderung für den Menschen an sich. Getrennt von Gott führt nämlich die Identitätssuche unweigerlich in die Sackgasse und zu vielen, vielen Identitätskrisen. Jeremia 17, Vers 9 sagt, arglistig oder trügerisch ist das Herz mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Manchmal sind wir es doch selbst, die sich am wenigsten mit uns auskennen, oder? Die Kämpfe, die wir in unserem Inneren haben, die kennen ja andere vielleicht gar nicht. Bin ich gut genug? Bin ich der, der von den Erwartungen der anderen entspricht? Sollte nicht eher so oder so sein? Vielleicht ist alles ganz anders. Ich glaube, selbst als Menschen, die mit dem Herrn Jesus leben, ist es wichtig zu wissen, dass wir einen fixen Ankerpunkt außerhalb von uns, im Großen wie im Kleinen, brauchen. Wenn wir nämlich versuchen, unsere Identität aus uns selbst heraus zu definieren, werden wir Spielball unseres trügerischen Herzens. Vielleicht sich ändernder Gefühle. Oder noch schlimmer, wir werden Spielball von Umständen und anderen Menschen. Die Pointe, die Nietzsche und viele andere nach ihm verpasst haben und die ich in meinem Leben lange Zeit verpasst habe, ist die: Erst wenn wir als Menschen unsere Bestimmung und Identität erkennen, die uns unser Schöpfer gegeben hat, sind wir wirklich frei. Gott möchte uns niemals in etwas hineinpressen, was wir nicht sind. Vielmehr hat er alles dazu getan, damit wir als diejenigen leben können, als die er uns erschaffen hat. Gott möchte Menschen, die auf der Flucht, wo ist meine Flucht? Die Flucht ist geflohen. Ja. Gott möchte, dass Menschen, die auf der Flucht sind, auf der Flucht vor seinem Angesicht sind, die unstet sind, zur Ruhe bringen. Damit sie frei sind, um ein Leben zu leben, was nicht um sich selbst kreist, sondern bedeutsame Dinge tut. Ich möchte mit euch gemeinsam drei Abschnitte lesen. Bitte, wenn ihr mir folgen wollt, wir beginnen in Galater, im Galaterbrief in Kapitel 3. Galater Kapitel 3, ab Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Wir blättern weiter in den ersten Johannesbrief. Wir werden dann sehen, wie das alles zusammenhängt, keine Sorge. Blättern in den ersten Johannesbrief ins Kapitel 3, wo der Apostel schreibt: Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Abschließend in das Buch der Offenbarung, Kapitel 2, der Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Wer wir sind, welche Identität wir haben, hängt sehr stark mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe zusammen. Manches davon sucht man sich aus, anderes nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Man kann Fan einer Mannschaft sein, oder? Ich weiß nicht, wessen Fan ihr hier seid. Bayern München oder Augsburg oder Stuttgart, keine Ahnung. Ulm, natürlich. Wie bitte? Bayern München, ja, habe ich erwähnt. Sehr gut, passt. Übrigens, der Conny Leimer kommt aus dem gleichen Ort, aus dem ich komme. Er hat beim USC Abersee gespielt. Also wir können Fan einer Mannschaft sein. Wir können uns irgendeiner Subkultur zugehörig fühlen. Ja, als ich aufgewachsen bin, waren die Skater zum Beispiel sofort augenscheinlich, weil die haben die Hose in der Kniekehle gehabt. Oder man kennt so Emos, das sind die Haare so witzig schwarz ins Gesicht hängen haben. Ja, also Subkulturen. Es kann sein, dass gemeinsame Interessen zu einer Gruppe zusammenfügen, ja. Gamer, die sie beim Zocken treffen, oder Musiker oder Bergläufer oder Lehrer, die sie am Nachmittag des Leid des Vormittags klagen, oder Polizisten, die über das Schlechte in der Gesellschaft austauschen, irgendetwas, was uns gemein ist. Oder aber die Vergangenheit. Ja, ich kann sagen, ich bin Migrant oder ich bin Ex-Junkie oder ich bin Uni-Absolvent oder dieses und jenes. Diese Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen ist extrem prägend für den Lebensstil. Und diese Gruppenidentität gibt so etwas wie Geborgenheit. Weißt du, es kann sein, dass du den ganze Wochen Arne am Deckel kriegst in der Arbeit und dann sitzt du dich in den Bus und fahrst zur Auswärtsmannschaft und du bist zum Auswärtsspiel und du bist Teil von etwas Größerem und auf einmal geht die Stimmung nach oben. Es ist prägend. Es gibt ein Zugehörigkeitsgefühl. Dann gibt es aber Dinge, die wir uns nicht aussuchen, in die wir hineingeboren werden. Zum Beispiel die Kultur, in die wir hineingeboren werden. Wir haben gelesen von Jude oder Grieche. Das ist so ziemlich das Gegensätzlichste, was du dir vorstellen kannst, wo du hineingeboren werden kannst. Oder der Personenstand. Ob als Sklave oder Freier geboren, das hat über dein Leben entschieden. Du hast es nicht ausgesucht. Oder ob du als Mann oder Frau geboren worden bist, du hast dir es nicht ausgesucht. Es sind sozusagen Standardeinstellungen für die Lebensbahn. Erstgenanntes kann man unter Umständen ändern. Ich verstehe den Schmerz. Ja, wenn man zum Beispiel, wenn eine Mannschaft sich auflöst und man muss sich eine neue Mannschaft suchen. Oder wenn die Weltanschauung der Emos nicht mehr attraktiv ist und mich zu neuen Ufern aufbreche, okay? Das mag mit Schmerzen verbunden sein, aber grundsätzlich ist es möglich, die Zugehörigkeit zu solchen Gruppen zu ändern. Die Zugehörigkeit zu der zweitgenannten Art von Gruppen, also Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, das kannst du nicht so einfach ändern. Du hast nichts dazu getan und du kannst es nicht ändern. Und die Bibel fordert uns auf, darin zu bleiben, worin jeder berufen worden ist. Als Gläubige jetzt aber, haben wir eine komplett neue Identität erhalten, die größer ist als alles, was wir uns selbst aussuchen können oder was wir uns nicht selbst aussuchen können. Eine Identität von gänzlich anderer Qualität. Sie ist bedeutender als jede selbstgewählte Zugehörigkeit und sie ist größer als unser Stand, Kinder Gottes zu sein. In Christus haben wir neues, ewiges Leben. Und die Taufe drückt es aus. Der alte Mensch, alles, was mit ihm verbunden ist, alles, was ihn ausmacht und definiert, stirbt. Er wird mit Christus begraben und wird auferweckt, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben eine neue DNA, eine neue Bestimmung, Leben von ganz neuer Qualität. Identität. Wenn wir uns zu Christus bekehren, dann löst sich unsere Persönlichkeit nicht auf. Viele haben Angst davor. Ja, die sagen, wenn ich mich jetzt bekehre, muss ich so werden wie du und das will ich nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber die Sorge ist unberechtigt. Unsere Persönlichkeit löst sich nicht auf. Wir müssen unsere Persönlichkeit, unsere Herkunft nicht einmal verleugnen. Aber in uns ist eine Anlage für neues Leben in Christus, das ewig ist. Und diese Anlage ist unabhängig von unserem Stand. Sie ist unabhängig von unseren selbstgewählten Identitäten. Und diese Anlage, und wir springen in den Abschnitt im ersten Johannesbrief, diese Anlage ist noch nicht im ganzen Ausmaß offenbar. Wir werden noch nicht als solche erkannt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du, wenn du an den Herr Jesus glaubst, eines Tages vollkommen in das Bild des Herrn Jesus verwandelt werden wirst. Fix. Die Rahel, meine Frau, hat, wo die Kinder klein war, war sie, glaube ich, eine der Hauptabnehmerinnen von einer witzigen Internetseite, die heißt raupenkaufen.de. Also ich werde von dieser Firma nicht bezahlt, keine Sorge. Aber wenn du dorthin gehst, dann kannst du dir einen Kübel, einen Eimer kaufen. Da ist so viel Zuckerbarz drinnen. Und in diesem Zuckerbarz sind ein paar so kleine Fäden drinnen. Das sind Raupen. Und dann kaufst du die und dann hast du die im Wohnzimmer stehen und nach einigen Wochen kannst du mit den Kindern Distelfalter in die Freiheit entlassen. Das ist genial. Okay? Also wenn du ein Geschenk für deine Kinder suchst, das ist super. Warum erzähle ich das? Schau mal, diese kleinen Fäden in dem Zuckerschlatz. Was haben die für Bestimmung? Und was für Erwartungen ans Leben haben die? Also immer nur Zuckerschleim. Na gar nichts. Auch wenn überhaupt noch nichts darauf hindeutet, in diesen kleinen Dingern ist die Anlage drinnen, dass sie nach wenigen Wochen frei sein werden und ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommen können als Schmetterling. Sie werden frei sein. Nimmer gebunden an Zuckerschlatz und an den Boden. Sie werden frei sein. Und in voller Schönheit fliegen. Es kann sein, dass du dich in deinem Stand unpassend oder unwohl fühlst. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, den damit verbundenen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Und das sind Probleme, die wir nicht leichtfertig einfach vom Tisch wischen sollen. Bitte tun wir das nie. Und bitte antworten wir nie mit Polemik auf solche Situationen. Aber die Antwort darauf ist nicht das Ändern der alten Identität, um eine andere Art alter Identität zu erhalten, sondern ist das Annehmen der Identität in Christus. Ihn anzuziehen, ihm ähnlicher zu werden. Der Stand, in den du geboren bist, also das ist irgendwie gebrochen, da passt was nicht. Und daher auch das Gefühl, das manche vielleicht haben mögen, sich nicht wohlzufühlen in dem Ganzen. Als geboren in einer Schöpfung, die von Sünde gekennzeichnet ist. Aber es gibt ein Evangelium darüber hinaus, eine Antwort, die größer ist als das. Wir können Antworten finden, was die Identität betrifft, die über all das hinausgeht. Wie können wir uns gegenseitig ermutigen? Wie können wir uns beistehen in einer Zeit, wo es noch nicht offenbar ist, wer wir sind? Ich denke, wir sollen unser Beispiel nehmen am Apostel Johannes, indem wir uns immer und immer wieder daran erinnern, diese einfache Tatsache, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid. Ihr seid Kinder Gottes. Ja, wir sind es. Wir werden den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir haben eine Hoffnung. Es gibt gute Gründe, in der Heiligung zu wachsen und Jesus schon jetzt nachzuahmen. Das ist ein so viel besseres Evangelium als das ständige in sich hineinschauen und sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst versuchen zu wollen, zu optimieren oder zu ändern oder sonst was anzustellen. Wenn wir uns unserer Identität in Christus sicher sind, dann wird das Leben nicht mehr das Gleiche sein können. Äußerlich sind sich Tausendfüßler und Raupen recht ähnlich, oder? Aber stell dir vor, wie unterschiedlich ihre Zukunft ist. Nie, nie wird die Raupe das Leben eines Tausendfüßlers führen oder führen wollen. Die Raupe ordnet alles dem Moment unter, wenn sie sich verpuppt und als Schmetterling aus dem Kokon ausbricht. Die Tausendfüßler-Ratschläge im Leben sind dabei nicht förderlich, so verlockend sie sein mögen. So nützlich und logisch sie für den Moment erscheinen. Und ganz genau so verhält es sich mit den Ratschlägen dieser Welt zu unserer Identität. Und es ist wichtig zu wissen, vor allem, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, deren Identität nicht gefestigt ist. Kinder, Jugendliche. Achte darauf, auf deine Kinder. Achte darauf, auf die Kinder in der Gemeinde. Achte darauf, auf die Teenies und Jugendlichen. Sei dir bewusst, wie viele Tausendfüßler auf deine Kinder und Jugendlichen mit guten Ratschlägen eintrommeln. Von den Tausendfüßlern und Raupen machen wir einen Sprung in die heutige Türkei. Pergamon lag ganz in der Nähe der heutigen türkischen Großstadt Izmir. Pergamon war das Zentrum der hellenistischen Kultur. Dort angesiedelt die größte Bibliothek nach Alexandria, was wir von Asterix und Obelix bei Kleopatra kennen. Pergamon war Standort eines Tempels, der dem Zeus und der Diana geweiht war. Und dieser Tempel hat Thronform gehabt. Man kann sich das anschauen im Pergamon-Museum in Berlin, da ist es nachgebaut. Ein Relief auf diesem Sockel, was den Kampf sämtlicher Götter des Olymps mit den Titanen darstellt. Diese Stadt Pergamon war namensgebend für das Pergament, die Tierhäute, auf denen geschrieben worden ist. Und in Pergamon war eine Kur- und Heilanstalt mit dem Asklepios-Tempel. Und wir kennen die Asklepios, die Schlange, die das Symbol der Apotheken geworden ist. Menschen sind dorthin in diese Kur- und Badeanstalt gekommen, um gesund zu werden und waren konfrontiert mit einem ganz vielfältigen Götzendienst. Außerdem war Pergamon die erste Stadt im Römischen Reich, die den Kaiserkult eingeführt hat. Die Umgebung der Christengemeinde, an die dieses Zen-Schreiben, wo wir kurz hineingelesen haben, geschrieben ist, war voller Ideen davon, wie das Leben zu führen sei. Ein Leben voller Intellekt, ein Leben voller Spiritismus und Ekstase. Allesamt scheinbar erfüllende Lebensinhalte. Ihr könnt euch die Herausforderung sehr gut vorstellen, das Pendeln zwischen dem Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus und einer gänzlich gottfeindlichen Gesellschaft mit allem, was dazugehört. Das ist recht ähnlich wie unsere Zeit, würde ich meinen, oder? Was hat Gott dieser Gemeinde zu sagen? Dieser Gemeinde, die sich immerhin an dem Ort versammelt, an dem der Thron des Satans steht, so wahrscheinlich eine Anspielung auf diesen großen Tempel in Sessel- oder Thronform. Und wo Geschwister um des Glaubens willen hingerichtet worden sind. Was hat Gott dieser Gemeinde zu sagen? Es ist die Rede, ist ein bisschen kryptisch, von einem Stein. Einen Stein mit einem Namen drauf für die Überwinder. Und hier haben wir wieder unser Thema. Ein Name, oder? Die Identität. Der Stein, gibt verschiedene Auslegungen dazu. Eine, die sehr plausibel ist, ist, dass zur damaligen Zeit eine Einladung zu einem Bankett nicht per WhatsApp gekommen ist, sondern auf einem flachen Stein dein Name eingraviert worden ist. Das war quasi die Eintrittskarte zu einem Festmahl, zu einer Feier. Und eben der Name drauf, der Ausdruck dessen, was eine Person ausmacht. Und jetzt beachte, was der Text hier sagt, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Er ist individuell. Er ist persönlich. Keine Spur von Gleichmacherei oder Auslöschung der Persönlichkeit. Die Christen in Pergamon, die waren gesellschaftlich an den Rand gedrängt. Der Ausweg für sie war etwas, was wir jetzt Synkretismus nennen würden. Also ein Vermischen aller Ideen und Religionen zu irgendeinem neuen Einheitsbrei. Das wäre der Ausweg gewesen. Es wäre kein Problem gewesen, Jesus Christus als Teil dieser vielfältigen Götterwelt einfach daneben hinzustellen. Das wäre der Ausweg für die Christen gewesen. Zu verzichten darauf, zu sagen, nur in Jesus und nur in ihm ist es heil. Wäre sofort der Ausweg gewesen. Aber Gott warnt vor der Lehre Biliams, vor der Vermischung mit den Ideen dieser Welt. Geht zurück auf diese Begebenheit in 4. Mose 25. Da hat man sich mehrere Kapiteln die Frage gestellt, was ist das mit dem Esel und warum funktioniert es mit dem Fluch nie? Und auf einmal kommen ein paar Moabiter-Töchter und wuppdiwupp, alles, was Biliam mit seinen Flüchen nicht geschafft hat, ist erledigt. Und es kommt zur Vermischung des Volkes mit dem Kult der Moabiter. Davor warnt der Herr Jesus diese Gemeinde. Das Beispiel von Pergamon ist eine Warnung für uns. Mitten in unserer Zeit der Vermischung und Orientierungslosigkeit. Wir leben in einem gottfeindlichen Umfeld, in dem Identität zu einem der vielen Schlachtfelder geworden ist. Und wir müssen uns darüber bewusst sein. Für uns selbst, für unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere Evangelisation. Wir müssen die vergiftete Speise leerer Glücksversprechen und zerstörerischen Ideologien nicht essen, sondern sind eingeladen, wie die Gemeinde in Pergamon, uns an dem verborgenen Manna zu laben, am Herrn Jesus festzuhalten, der aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt das Leben gibt. Unsere Identität liegt in ihm begründet. Für uns ist es von zentraler Bedeutung, wie er uns sieht. Ich möchte von ihm einen Namen erhalten, der die Beziehung zu ihm und die Ausrichtung meines Lebens ausdrückt. Jeder Mensch möchte eine Identität haben, möchte wissen, wo er hingehört. Möchte der Heimatlosigkeit und Unstetigkeit ein Ende setzen und zur Ruhe kommen. Was eine gottlose Welt anbietet, überfordert Menschen. Eine eigene Identität zu definieren, ist nicht möglich. Wir haben gesehen, wir werden eigentlich zu Spielbällen von Umständen, eigenen Gefühlen, anderen Menschen und großer Industrien, die von der Inszenierung leben. Seine Identität in Christus zu finden, macht dahingegen frei. Um ein echtes Leben zu leben, ein Leben im Überfluss. Es geht nicht darum, eine Identität als Christ anzunehmen. Ich würde dich warnen wollen davor. Eine Identität als Christ heißt, dass man dich erkennt in der Fußgängerzone auf 20 Meter an deinem Äußeren. Deine Identität als Christ wird man erkennen, weil du immer so fromm reinschaust und bei keinem Spaß dabei bist. Und weil du zum Lachen in den Keller gehst. Ich würde dich warnen vor der Idee, eine Identität als Christ anzunehmen. Aber ich möchte dich einladen und herausfordern und ermutigen, deine Identität in Christus zu finden, deine Identität in ihm zu begründen. Seht ihr den Unterschied? Identität als Christ, Identität in Christus. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Das heißt, wir dürfen in ihm, dank dem Herrn Jesus, zurückkehren zu unserer eigentlichen Bestimmung als Menschen, nämlich der ungetrübten Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Wir dürfen dank dem Herrn Jesus zurückkehren zu einer guten Abhängigkeit von unserem Heiland. Und wir dürfen den Aufgaben nachkommen, die er für uns gemacht hat, in unserer Identität in Christus.